Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingsschwaben. Das bin ich, Benedikt Aaron Deutsch. Und ich habe jemanden gefunden, der wahrscheinlich knappe 800 Kilometer entfernt von mir sitzt und heute hier zu Gast sein darf. Der liebe Jonas Rattjen. Habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen, Jonas?
Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du hast ihn tatsächlich nicht ausgesprochen, wie es ganz, ganz viele machen. Die Betonung, also man zieht so ein bisschen länger Rattjen.
Rattjen, okay, ja. Okay.
Aber ist mir eigentlich relativ egal mittlerweile, weißt du, ja. Kann nicht auf alles achten.
Du, ganz ehrlich, selbst ich bekomme mit meinem Nachnamen, der ja durchaus relativ einfach ist, ganz oft E-Mails, wo drin steht, sehr geehrter Herr Benedikt, sehr geehrter Herr Dutsch, sehr geehrter Herr Deutsch, sehr geehrter Herr Deutsch. Es ist wirklich vogelwild, da verzeih mir, dass ich deinen THY-Namen nicht 100% richtig ausgesprochen habe.
Das ist vollkommen okay. Solange man nicht mit Herr Käpsele angesprochen wird, weißt du, ist aber alles gut.
Ist das passiert? Ist das Adrian passiert?
Ja, ist das immer mal gepostet. Das wird bei Namen immer so im Kopf. Ah. Das früher immer E-Mails damit bekommen hat.
Okay. Käpsele, also kanntest du schon den Begriff Käpsele, bevor du einen Adrian kanntest?
Nein.
Okay, das ist tatsächlich echt so ein schwäbischer Begriff. Also Käpsele, das ist quasi was die Oma immer zu dir gesagt hat, wenn du was gut gemacht hast und auf einfachstem Weg, dann bist du Käpsele.
So. Ich verwende es mittlerweile auch mal hier, weil ich auch eine schöne Kumpel hier in Hamburg habe.
Stark, geil. Jonas, cool, dass du heute hier bist. Wir beide starten wie immer gleich mit 5 schnellen Fragen und reden dann so ein bisschen über deinen Weg in der Finanzbranche, was du gerne machst, warum du das Ganze machst und was so die Hebel für dich waren, warum dir dieser Job die letzten 2-3 Jahre vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen ist, als davor war. Und wie ich es erlebe, dass meine Interpretation auch wieder deutlich mehr Spaß macht als eine ganze Zeit lang.
Ja, auf jeden Fall. Viel Bewegung. Es macht immer Spaß, wenn man so in Bewegung ist, wenn es nicht gleich bleibt. So, das ist langweilig.
Absolut. Ich bin auch froh, dass du gerade noch was gesagt hast, weil der liebe Jonas, wir machen das Ganze hier per Videocall, hat erstmal genickt. So, Überleitung ist da. Wir starten mit 5 schnellen Fragen. An welcher Stelle ist Muskelkater am schlimmsten und am besten?
Fede. Ich habe gerade tatsächlich Muskelkater an den Armen hier, also Bizeps, Brustbereich. Mhm. Weil war ja, ist ja Montag, ist immer International Chest Day.
Chest Day. Ich 17 Uhr ins Gym gehen ist eine gute Idee, wenn du Bankdrücken machen willst, ja.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich gar nicht so geil, weil man als Schreibtisch steht, da dann ja doch irgendwie mal seine Arme bewegt und es jedes Mal so ein bisschen wehtut. Also das würde ich schon beschissen bezeichnen. Schlimmste Stelle und beste Stelle? Boah. Weiß ich nicht. Beine, glaube ich, Beine. Weil wenn ich in den Beinen Muskelkater habe, dann habe ich meistens einen Tag vorher Halbmarathon gelaufen.
Okay, bei mir ist genau andersrum. Also ich liebe diesen Muskelkater in der Brust, weil ich finde, es fühlt sich irgendwie an, wie wenn du was getan hast. Und Oberschenkelmuskelkater ist der völlige Hass, weil du kaum Treppen laufen kannst oder aufs Klo sitzen. Ist krank.
Ja, das stimmt. Bloß ist ein gutes Beispiel.
Ich
weiß, was man getan hat.
Ich war letzte Woche zum ersten Mal im CrossFit. Das war Dienstagabend. Mittwoch hatten wir ein Handballspiel. Und Donnerstag konnte ich wirklich fast gar nichts mehr, weil ich so dermaßen übersäuerte Oberschenkel hatte. Das war abartig.
CrossFit ist mega. Schön ausbauen.
Das ist krank. Und da rennen Maschinen rum. Das ist abartig. Also, das ist. Der Trainer hat gesagt: Benne, tu mir einen Gefallen. Nimm einfach, auch wenn du denkst, die Mädchen haben weniger Kraft als du im Normalfall. Das wird so sein, aber die machen dich platt mit den Gewichten auf der Langhantel. Nimm einfach keine Gewichte oder weniger, sag ich. Okay. Und es war gut, dass ich mein Ego daheim lassen konnte, weil ansonsten wäre ich, glaube da gar nicht mehr rausgelaufen. Das war echt übel.
Gut. Oder auch nicht. Gesunde Selbsteinschätzung, Bene.
Absolut.
Lief in allen Bereichen.
Immer. Deswegen, ich hatte so schon schlimm Muskelkater und jetzt gestern auch wieder, aber ich habe auch wieder einfach gedacht, nö, ich mach's einfach ohne Gewicht. Das ist okay für mich.
Auch ohne Gewicht. Bisschen durchziehen. Aber du musst dich mal transformieren da zur Maschine. Ja. Wenn du oben ein bisschen zulegst, Muskelmasse,
ja.
Da habe ich Angst vor dir, glaube ich. Dann laufe ich weg.
Ja, so machen wir das. Eleganter Themenwechsel. Auf welches Urlaubsziel hast du dieses Jahr Bock?
Auf welches Urlaubsziel ich Bock? Ich habe richtig Bock auf Mallorca nächste Woche, der Samstag, weil der HSV da spielt.
Geil. Okay.
Ein paar hundert Leute aus Hamburg hin. Ich glaube, das kann ganz gut Spaß machen.
Wie lange seid ihr da?
4 Tage sind wir da. Aber richtig Bock habe ich eigentlich auf Südamerika im November. Da geht es hin, schön Fußball gucken und die Landschaft genießen.
Cool.
Das ist das große Ziel.
Was ist die Tour?
Das ist die Tour. Wir fliegen nach Buenos Aires und dann kann man von da aus ja mit dem Schiff nach Montevideo und eine weitere Stadt in Uruguay rüberfahren, wo mir der Name gerade entfallen ist. Das ist so die erste Woche angedacht und dann wollen wir einmal runter nach Patagonien.
Geil.
Richtig schön in die Natur.
Doch, ich glaube, da kannst du dich auch zu Recht drauf freuen. Aber das schon derzeit oder wie ist der Plan?
Ich habe es dieses Jahr schon mal ausprobiert, mal eine Woche nichts zu tun. Dementsprechend werde ich das da wieder tun, mal eine Woche nicht. Außer morgens die wichtigsten Sachen, kurz WhatsApp, was brennt wirklich. Und die andere Woche so 50-50.
Also wirklich das so, dass du sagst, so halbe Stunde kurz Laptop, Handy auf ist okay, aber mehr muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, als ich das hier wieder das erste Mal gemacht habe, ich bin doch nicht so wichtig, wie ich ursprünglich mal angenommen habe in meinem Unternehmen. So, man kann dann doch relativ viel was brennt handeln und die Energie, die man aus dieser Woche, wo man wirklich mal sich komplett rausnimmt, aus Projektthemen, aus Beratung mitnimmt, hat einfach einen enormen Push gegeben.
Verstehe ich, ja. Ich hatte mal tatsächlich, wir waren vor 2 Jahren in Mallorca im Urlaub, also ich mit Freunden und es war also, wie sagt man, der Strandurlaub und dann ein Lied kam rein, quasi eine Empfehlung, wo so meine Zahnzusatzversicherung geht, englischsprachig beraten ist sowieso nicht meine Stärke. Ich habe es aber gedacht, komm, nehmen wir mit, weil 50 Euro Monatsbeitrag, dachte ich, komm, mache ich jetzt. Allergeilste war das Ding, ging quasi 3 Wochen, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, in Storno, weil er etwas falsch verstanden hatte mit den, da waren glaube ich 2 Zähne waren fehlen und da gab es einen Aufschlag oder so. Und irgendwie hat er quasi gedacht, dieser Aufschlag ist der komplette Preis und nicht das, was zum normalen Preis noch dazukommt. Irgendwie so. Oder aber ich glaube, er wollte dann einfach doch keine Zahnversicherung mehr. Und ich dachte, komm, jetzt machst du das im Urlaub. Habe da 3 Stunden investiert, weil ich gedacht habe, verdiene ich ein bisschen Urlaubsgeld. Und danach habe ich es einfach bereut, dass ich nicht gesagt habe, nee, jetzt nicht, machen wir in 2 Wochen. Das war aber so irgendwie so dann für mich dieser Punkt, den ich gebraucht habe, zum sagen, nee, mache ich einfach nicht mehr.
Ja, man braucht immer so Punkte und das habe ich dieses Jahr auch. Genau so einen Punkt brauche ich auch. Einfach mal ausprobieren, da reinstürzen und dann merkt man doch, es geht, was man vorher dachte.
Absolut. Und ich finde, du hast es schön gesagt, man ist doch nicht so wichtig und in 99% der Fälle geht die Welt nicht unter, wenn man mal was nicht macht.
Genau, das ist es.
Welche Angewohnheit hast du von deinen Eltern übernommen?
Angewohnheit von meinen Eltern übernommen? Ich habe von meinem Vater, früher hat er das immer kritisiert, dass ich mein Fahrrad draußen stehen lassen habe und nicht in den Schuppen reingestellt habe. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, woran lag das denn? Aber mein Vater lässt auch seinen Frühstücksteller morgens immer stehen. Und er hat uns aber mal vorgeschrieben, wir sollen Dinge wegräumen. So, er selbst hat auch die Lade gewohnt. Und die habe ich letztes Jahr ganz gut rausbekommen. Hatte ich aber auch ganz, ganz lange drin. Das ist die erste, die mir einfällt.
Also Wasser predigen und Wein saufen quasi.
Ja, so ein bisschen.
Okay, krank. Ja? Finde ich gut. Welches war dein Traumauto für dein erstes eigenes Auto?
Traumauto? Mir Autos sind mir zum Glück völlig egal. Darum gab es kein Traumauto so wirklich. Ich hatte ganz langes den Traum, irgendwann mal eine R8 zu fahren von Audi. Das ist das Einzige, was ich mit Autos verbinde. Da war ich aber 13, 14. Das habe ich mir dann auch relativ schnell von der Wacke geschoben. Und erstes eigenes Auto gab es kein Traumauto.
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich der VW Scirocco. Kennst du das? Das hat so ein ganz...
Ja, wobei,
ich glaube, man würde sagen, es hat einen runden Arsch gehabt, das Auto. Irgendwie, also,
ja.
Das hat mir extrem getaugt. Und inzwischen, wenn ich den sehe, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine aktuelle Version davon gibt, taugt er mir so gar nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht, ja. Auto war, irgendwann war für mich beim Auto Motto, tanken und fahren.
Tanken, ja, so. Ja, reicht. Ist auch jetzt, also ist ja bei mir, ich merke das, ich habe letztes Jahr im Januar habe ich meinen BMW abgegeben, der eigentlich echt auch schon günstig war, aber das Auto hat mich irgendwie mit allem nachher 600-700 € im Monat gekostet. Und jetzt haben wir quasi 2 Peugeots vor der Haustüre stehen, die echt auch schöne Autos sind. Und beide Autos zusammen, also quasi das Auto von mir und meiner Frau, kosten mich deutlich weniger als dieser eine BMW, der im Endeffekt, wie du sagst, auch nichts anderes gemacht hat, als von A nach B zu bringen. Und ich habe mir gesagt, irgendwann will ich wieder ein cooleres Auto. Das ist einfach, weil es mich da so ein bisschen kitzelt. Aber momentan ist es betriebswirtschaftlich einfach so eine coole Entscheidung, wenn du auf deine Abrechnung monatlich drauf guckst und halt einfach 2 Autos sind, das eine kostet 140 € Leasingrate und das andere 110. Das
ist gut. Und wenn du jetzt noch die Differenz zum BMW anlegst, Bene, was nimmt Zinseszinseffekt? Alles möglich ist.
Millionen. Wenn man es mit 14% hochrechnet, dann geht's ab.
17%, ja.
Also, aber jetzt machen wir mal no joke, das ist schon krass. Also, ich weiß nicht, kennst du diese Seite Zinsen berechnen oder nutzt du die in der Beratung?
Nutze die in jeder Beratung, weil der Kunden halt auch Zugriff drauf haben. Ne? Dann schicke ich den Kunden den Link und die können dann selbst noch ein bisschen mit rumspielen. Game Changer. Bei vielen Kunden, Zahlen, Daten, Faktentypen natürlich. Ne?
Absolut. Und einfach mal, wenn du so ein, sag mal, jemand 25, 30 hast oder halt echt noch Laufzeit hast. Wenn du den Kunden einfach mal schätzen lässt und sagen, guck mal, wenn du 300 Euro im Monat auf die Seite packst, zu 0%, dann kommt da nachher irgendwie 120.000 Euro raus. Und jetzt machen wir mal diese Spielchen, was passiert, wenn mit 3, 6 oder 9% das Ganze verzinst wird. Und selbst Leute, die jetzt einfach so, sagen wir ein gutes Zahlengefühl haben, selbst die kriegen das ja meistens nicht gepackt, wie riesig dieser Hebel ist. Also wo du dann einfach nachher sagst, ja okay, bei 3% sind es 200.000, dann müssen es bei 4% vielleicht 50 mehr sein, aber es ist ja nicht 50 mehr, sondern das Dreifache oder so. Also vielleicht.
Ja, genau. Ist ein Spaß, den ich mir in jeder Beratung erlaube, tatsächlich. Ich mache dann erst immer so auf 10 Jahre, so, da kann man das nur, kommen noch relativ viele drauf. Dann stelle ich ganz offen und ernst gemeint die Frage, was glaubst du denn, wenn wir die Zahl jetzt verändern? Und die Leute fangen dann ja immer an zu denken. Es hat aber bisher nie jemand geschafft, das nur annähernd dann zu greifen, ja, und da einen richtigen Betrag zu sagen.
Und da siehst du halt tatsächlich einfach diesen Hebel. Wie würdest du dich in 2,5 Sätzen vorstellen? Maximal 2,5 Sätze gebe ich dir.
Biene.
Ja, da muss jetzt durch.
Ja, solche Fragen. Wie würde ich mich in 2,5 Sätzen vorstellen?
Okay, du darfst auch ausführlicher machen, ja, Jonas.
Ich darf's ausführlicher machen.
Ja.
Ja. 2 Sätze, die sind. Worauf bezogen? Auf irgendwas bezogen oder einfach?
Einfach auf dich. Wer bist du? Also einfach, dass die Leute auch wissen, mit wem haben wir es hier heute zu tun, bevor ich ein bisschen erzähle, warum wir dich heute überhaupt hier haben.
Ja, okay. Okay. Ja, am Ende Jonas Rathjen, 26, absolut Hamburg verrückt. Das sind so die klassischen Dinge und das sind mir ganz, ganz wichtige Dinge. Hm. Und Versicherungsmakler aus Leidenschaft. So, diese Frage, wenn mich das jemand fragt, was machst du, ich hau das immer raus. So, darum bin ich ja auch. Ansonsten bin ich offener, ausgeschlossener Typ, der einfach Bock hat, viel zu erleben, viel auszuprobieren. So, und dieses Risiko einzugehen. So, und zu schauen, was geht nicht.
Risiko eingehen ergibt Sinn, weil als HSV-Fan hast du echt schon einiges auch mitgemacht, gell?
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es bestimmt schon erzählt. Ich war ja damals im Stadion, als der HSV abgestiegen ist. Es war wirklich der einzige Tag in einem Fußballstadion. Ich habe im VfB auch schon einiges erlebt, wo ich echt Schiss hatte. Es war eine ganz ungute Stimmung. Also ich glaube, wären da wirklich nicht innerhalb von Sekunden die Reiterstaffeln und Hundestaffeln auf dem Feld gewesen, dann wäre da Sodom und Gomorra ausgebrochen. Das war echt übel.
War so. Ja, war's. Ich stand damals in der Kurve und es war ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Also war froh, als ich weg war.
Doch, ja, kann ich mir vorstellen. Ich auch als neutraler Fan, das war echt ungut. So, zurück zum Thema, bevor wir zu arg ins Fußballausschweifen kommen, weil ich glaube, wir könnten uns auch 2 Stunden lang nur über Fußballthemen unterhalten. Ich kenne den lieben Jonas jetzt gefühlt wahrscheinlich seit 2, 2,5, 3 Jahren, irgend so im Dreh, sind uns wahrscheinlich das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich finde, das gehört zur Wahrheit auch dazu in dieser Zeit. Sagen wir es einfach mal, in den letzten 2,5 Jahren, finde ich, hast du rein unternehmerisch und von dem, wie klar du in dem, was du machst, geworden bist, riesige Fortschritte gemacht. Ich glaube, du bist damals noch mit dem Ziel losgelaufen, zum sagen, ich berate Physiotherapeuten, ist das richtig?
Psychotherapeuten.
Psychotherapeuten, okay.
Psychotherapeuten, ja. Ja, genau. Das war ursprünglich mal der Ansatz.
Gibt es diese Spezialisierung, diese Zielgruppe noch?
Ich habe da viele, also was heißt viele, aber ein bedeutender Teil meiner Kunden kommt aus diesem Bereich, so, aber der ist halt durch Empfehlungen entstanden. Aber es ist weggebrochen, weil einfach die Zielgruppe nicht groß genug war oder auch nicht offen dafür ist oft, weil die halt mit Anfang 30 das erste Mal richtig Geld verdienen. So. Und dann andere Themen haben. So, vielleicht habe ich es auch einfach zu schlecht gelöst in einigen Bereichen und sie nicht vernünftig erreicht.
Okay, aber du hast dann tatsächlich irgendwann gesagt, Psychotherapeuten ist doch nicht. Und wie ging es dann weiter? Was ist passiert damals?
Ja, ich habe ja mal mit Instagram-Interviews angefangen, einfach um diese Zielgruppe kennenzulernen. Da habe ich viel, viel über diese Zielgruppe gelernt.
Aber mit was hast du angefangen?
Mit Instagram-Interviews.
Instagram-Interviews, okay.
Wirklich mal geschaut, um diese Zielgruppe zu verstehen, greifen zu können, was geht bei denen ab. Und ja, aber der Großteil hat einfach kein Geld. So. Und dann war so der Ansatz, okay, ich muss mal gucken, wie gehe ich jetzt weiter. Und der Großteil, der dann einfach aus meinem Dorf auf mich zukam, so weil die gesehen haben, ich bin auf Instagram aktiv, ich mache auf LinkedIn was, waren halt Leute, Berufseinsteiger und häufig halt Akademiker, die irgendwann auf mich zukamen. Da habe ich gesagt, okay, ich ziehe die Zielgruppe deutlich breiter, am Ende sind ja Psychotherapeuten oder Studenten in dem Bereich ja auch Akademiker, Berufseinsteiger, und verbreite das einfach, bin in dem Bereich unterwegs, die Gruppe, die ich sehr gut greifen kann, wo ich selbst auch noch vom Alter sehr nah dran bin, das ist erstmal der Weg.
Das heißt, inzwischen ist tatsächlich die Zielgruppe gar nicht mehr so hart definiert.
Die ist nicht mehr so hart definiert. Definitiv, ja. Ich hab's lockerer gelassen. Aber
Wenn
ich
man es
spiele damit
jetzt.
auch gerne rum.
Okay.
So, und ziehe sie mal enger an einigen Hooks und so.
Wenn man jetzt aus Marketing-Sicht das Ganze angucken würden, würde jetzt bestimmt wieder irgendjemand sagen, zu sagen, Jonas, Zielgruppe alle ist Zielgruppe keine. Gibt es irgendeinen Grund, warum du das Gefühl hast, dass es funktioniert? Also, weißt du, passiert irgendwas Besonderes? Ist in der Ansprache irgendwas anders? Ist es einfach die Daseinsberechtigung, die du dir durch Social Media schaffst, dass du einfach gesehen wirst? Oder was gab es schon, was der Hebel ist? Weil rein aus marketingtechnischer Sicht würde man ja sagen, funktioniert nicht.
Ja, funktioniert nicht. Und es ist auch richtig, dass es aus Marketing-Sicht nicht funktioniert, wenn ich so Anzeigen schalte, viel ausprobiert mittlerweile, dann ist es halt wirklich zu breit. So. Ich merke aber, wenn ich dann Videos mache, sowohl Reels, als auch mal einen LinkedIn-Beitrag, der es wirklich enger zieht. So, ich habe letztens über Eigentum gepostet auf LinkedIn, das schon Beiträge, die zum einen natürlich relevant sind für viele und auch gewisse Leute aus dieser jüngeren Zielgruppe triggern, wo ich dann auch im Dorf mal zu angesprochen werde oder auch mal zu angeschrieben werde. So, das merke ich dann schon. Am Ende ist es so, glaube ich, diese Kombi aus den beiden. So, zum Gegenspieler, dass es mal nicht so spitze Themen sind und diese spitzeren Themen, die dann auch dazu führen, dass mal Anfragen reinkommen oder dass ich auch weiterempfohlen werde.
Also hast du schon das Gefühl, dass die Präsenz auf Social Media, was die Lead-Generierung dir weiterhilft?
Auf jeden Fall. Also Präsenz macht schon was aus. Manchmal gibt es natürlich Phasen, wo irgendwie keine Ergebnisse da sind, aber ich merke schon, dass gerade Empfehlungen oder auch Leute, die mich proaktiv ansprechen, oft aus dem Heimatdorf, halt mich irgendwie auf Social Media dann doch nochmal wahrgenommen haben, doch nochmal gesehen haben. So, dass es eher so einen indirekten Effekt dann draus hat, ne?
Ich glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Das war bei mir ja auch so, als ich quasi mit Social Media angefangen habe. Da kam dann am Anfang auch nicht der fremde Typ aus Hamburg, der es gesagt hat, ich will beim Benne im Schwabenland versichert sein, sondern war das vielleicht einfach auch so ein zweiter, dritter, vierter Bekanntheitsgrad, wo du dich eigentlich gekannt hast. Aber wenn du mich gefragt hättest, was, wenn wir ihn einfach jetzt Kim beruflich macht, hätte ich keine Ahnung gehabt, obwohl du dich eigentlich gut verstehst. Und so geht's Kim wahrscheinlich mit mir dann auch, der dann aber vielleicht drauf getriggert wurde, zu sagen, ah, wenn ich was mit Finanzen mache, kann ich auch mal Benne anhauen, weil den finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Also es war nie diese Lead-Generierung von ganz weit weg, sondern einfach bei den Leuten, wo man sich eigentlich vielleicht auch eingebildet hat, die wissen doch eigentlich, was ich mache.
Ja, ist halt wirklich so. Man denkt so, die kriegen das alles mit, aber ist dann doch nicht so.
Manchmal ist es ja wirklich so, dass mir dann, inzwischen mache ich keine Baufinanzierung mehr, aber ich komme ja ursprünglich aus der Baufinanzierung, dass mir dann wirklich, weißt du, auch gute Freunde so geschrieben haben, so nach dem Motto, hey Benni, wir haben uns ein Haus gekauft, könntest du uns die Gebäudeversicherung machen? Und ich denke mir so, boah, du hättest mich auch wegen der Baufi fragen können, weil du würdest mich ja jetzt nicht fragen, wenn du kein Vertrauen zu mir hast. Ja, das wusste nicht, dass ich das mache. Da habe ich dann schon auch gedacht, manchmal ist es dann vielleicht doch auch nicht so, wie man denkt, dass man der Mittelpunkt der Erde oder seines Freundeskreises ist, sondern vielleicht dann doch auch nochmal kleinere Sachen öfter nach außen tragen muss, weil es im Zweifel halt niemand genau weiß, was man macht.
Ja, ist ja wirklich, das ist die Präsenz im Kopf, ne? Am Ende, also wie oft fragen mich auch Kunden, die bei mir alle wesentlichen Verträge haben, ob ich auch eine Reiserücktrittsversicherung machen würde. So wie ich mir als Makler denke, hä? Also, ich habe alle Versicherungen zusammen, warum sollte ich diesen Bereich jetzt nicht machen?
Oder
So.
eine Zahnzusatz fürs Kind. Ja.
Ja.
Passt, aber das ist, ich glaube auch, du darfst mit dem Kunden, also da kommen wir ja gleich drauf, weil da dann dein Ansatz da ist ja ganzheitlich ist. Ich glaube, ein Kunde checkt auch nicht, was eine Kranken-, was eine Sache- und was eine Lebensversicherung ist. Also wenn du ihm das erklärst, dann steigt er auch aus. Wie machst du das bei dir? Also jetzt wissen wir ja, bist ein bisschen weg von deiner ursprünglichen Zielgruppe, sondern eher so ein bisschen breiter gefächert, sagen wir, heimatverbunden nenne ich es jetzt mal und einfach diese Social Media Aufmerksamkeit. In der Beratung, ist der Ansatz dann ganzheitlich oder gibt es schon ein Triggerprodukt über das du die Kunden quasi generierst?
Also Triggerprodukt ist ganz, ganz häufig Berufsunfähigkeitsversicherung. So. Also gerade auch Leute mit Vorerkrankungen, die mittlerweile kommen. Oder dieses allgemeine Ding. Ich würde mich gerne mal um meine Finanzenversicherung kümmern. Können wir mal drüber schauen? Oder ich habe noch nie was gemacht. Das sind so die beiden, die sie alle rauskristallisiert haben.
Es hat sich bei dir auch noch nie jemand gemeldet mit dem Aufhängen zum sagen, ich würde gern was für die Rente machen, oder? Also, das kommt beim ganz,
nee,
ganz selten vor. So.
Wenig, wenig. So, es sind immer eher, es resultiert, wir handeln, wir Menschen handeln halt einfach aus so einer Angst heraus. So, ne? Und die Angst entsteht dann irgendwie doch eher bei Berufsunfähigkeitsversicherung, weil man ein Reel gesehen hat, weil ein Kumpel drüber gesprochen hat, weil jemand in der Familie krank geworden ist. Ne? So, oder weil man weiß, ich muss mich mal irgendwie um meine Finanzen kümmern. So,
Ist
aber.
entweder dieses ganz allgemeine Thema oder BU wegen mir auch noch PKV, aber das ist wirklich mal jemand zu mir gekommen und gesagt hat, Benne, können wir bitte was fürs Alter machen? Ich glaube, es passiert keine zweimal im Jahr.
Nee, ist so. Voll bei dir.
Okay, das heißt, BU ist der Trigger. Wie muss man sich so eine Beratung dann vorstellen, dass du sagst, du holst jemand ganzheitlich ab oder allgemein, wie ist dieser Prozess aufgebaut?
Wie ist der Prozess aufgebaut? Kommt der, also Trigger BU von dem
Ja.
Startpunkt?
Mhm,
Ja.
gern.
Also wenn Trigger BU ist, dann mache ich auch erstmal nur BU mit ihm. Über den Kunden. Ich habe keine Lust, dann als der Verkäufer wahrgenommen zu werden, der bei BU gleich die Chance sieht, den ganzen Bauchladen zu verkloppen. Das will ich einfach nicht. Ich will dem Kunden ein gutes Gefühl geben, dass er dafür, wo er jetzt angefragt hat, erstmal eine Lösung findet.
Okay.
Und da ist halt der
Das heißt,
klassische Weg,
BU
BU und so weiter.
als Solo-Produkt zum Start wäre für dich auch völlig fein.
Vollkommen fein,
Ja,
ja.
verstehe ich.
Ja, absolut. Also, und dann ist halt danach, ich stelle überhaupt ganz offen die Frage, wo hast du denn deine anderen Versicherung, um den ganzheitlich abzuholen, erklären den Ansatz, ne? Dass er einfach Sinn macht, zu schauen, was hast du denn irgendwann in deinem Depot liegen, weil wenn er mit Mitte 50 in seinem Depot 5 Millionen Euro liegen hat, so, der hat gar nicht so viel Kapitalbedarf, dann kann ich mit Mitte 50 aber auch irgendwann mal die Frage stellen, ob dein BU willst du die wirklich noch haben oder willst du das Risiko selbst tragen? So.
Also wirklich mit Hirn und Verstand hingehen, zum sagen, ich will mir eine Kundenbeziehung langfristig und sinnvoll aufbauen und verkaufe lieber auch mal ein Produkt weniger als zu viel, weil ich langfristig dadurch quasi einen höheren Trust nachher beim Endkunde habe.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich drücke ich auch mal einen Brei. Wenn jemand mir sagt, ey, ich habe keine Haftpflicht, dann frage ich ihn schon mal, ob er bescheuert ist. So, da dann schon. Aber wenn ich sage, lass uns doch mal über andere Bereiche sprechen, wie hast du das gelöst? Und er sieht jetzt das Thema Altersvorsorge für sich aktuell gar nicht. Warum auch immer? Warum soll ich ihm jetzt ein ungutes Gefühl und Zusammenhang mit mir geben und da ewig lang drücken?
Ist ja so, ich finde ganz oft, und das ist, glaube ich, was wir in der Branche auch lang falsch gemacht haben, ist dieses, wir machen alles richtig und was du bisher gemacht hast, ist Kacke. Es bringt ja nichts. Also ich sehe das ganz oft, wenn jetzt jemand, nehmen wir es einfach mal, Versicherer A, wir nennen es kann, Versicherer A ist sehr gut, aber dann doch auch einfach 20, 30% über Marktdurchschnitt. Wenn der Kunde für sich sagt, ich bin da zufrieden, es passt für mich, dann ist, finde ich, wie du sagst, du musst ihm dann kein schlechtes Gewissen geben, sondern kann ihm sagen, hey, alles cool. Wenn du bereit dazu bist, gib Bescheid. Oder im Zweifel kann ich den Vertrag, den du hast, auch genauso weiter betreuen, wenn du bis dato niemand hast, der sich darum kümmert. Ist eine ganz andere Basis, wie wenn ich sage, boah, Versicherer A ist kacke, weil Versicherer B kann dies, das oder jenes noch. Weil ich glaube, ich habe es schon im Podcast schon ein, zwei Mal erzählt. Wenn du einen durchschnittlich 35-jährigen Kunden nimmst, der hat im Zweifel schon zwei, drei Berater durch, den Banker von seinen Eltern, dann der MLPler beim Studium oder einen anderen Strukturvertrieb, weil die da einfach ein bisschen umtriebiger sind, dann zieht er irgendwann mit seiner Frau zusammen, dann hat die vielleicht noch einen Berater gehabt. Und ganz oft ist es leider so, dass wir uns ja gegenseitig immer schlecht machen. So nach dem Motto, alles, was du bisher hattest, war kacke, ich mach's dir besser. Und deswegen finde ich den Ansatz ganz cool, einfach zu sagen, hey, wenn es für dich passt, dann lass es laufen. Und wenn es mal nicht mehr passt, hier ist meine WhatsApp.
Ja, genau, dieses Offene, weil was bringt, ich drück und dann rufe ich 3 Monate später wieder an für einen Servicetermin und der Kunde geht nicht ran, vielleicht geht er auch bewusst nicht ran, weil er denkt, ah Jonas, da hatten wir beim letzten Mal hier, da wollte er mir unbedingt diese Versicherung noch vom anderen Berater wegziehen. Ja, das Gefühl wird schwierig loszukriegen. So, und dann kündigt er vielleicht irgendwann seine BU noch bei mir, weil er dieses ungute Bauchgefühl immer hat. Negative Gefühle bleiben halt länger als die positiven, ne? So, dann.
Definitiv. Und ich mag das auch. Also von den Kunden, wo die meisten Weiterempfehlungen bei mir selber jetzt bekommen sind, oftmals auch die, wo ich gesagt habe, hey, lass alles so, wie es ist. Weil der Kunde mit diesem Erlebnis nicht rechnet und du plötzlich bei ihm, glaube ich, in der Wahrnehmung einen ganz anderen Ehrlichkeitsgrad hast, auch wenn das jetzt wahrscheinlich das falsche Wort ist. Aber der geht dann halt ans Telefon, wenn du anrufst, weil er weiß, es geht in diesem Gespräch im Zweifel nicht nur darum, man muss dir jetzt per Hardcore-Vertrieb irgendwas verkaufen.
Genau, das ist es.
Okay. Das heißt, Ziel ist ja dann mehr oder weniger langfristiger Beziehungsaufbau und, so doof es klingt, dann halt über die nächsten x Monate oder Jahre die Verträge einzusammeln, wenn der Kunde Bock drauf hat.
Ja, ja, auf jeden Fall. So, Nico hat das jetzt vor kurzem auf LinkedIn ja auch gepostet, so, dass man eigentlich eine viel engere Bindung zum Kunden haben kann und Bestand ja auch viel mehr schauen kann, was geht da noch. So, ich mache auch nicht alles, also Baufinanzierung gebe ich auch ganz klar ab, so, auch wenn ich es machen dürfte und so. Das, wo ich wirklich Kompetenz habe, wo ich sehe, kann ich abbilden oder ich hole mal einen Experten dazu im Gewerbebereich, gebe ich auch ab, will ich dann schon sehr klar bei mir haben und den Kunden ganzheitlich betreuen.
Was würdest du sagen, was machst du selber und wo ist die Grenze quasi, wo du sagst, gebe ich ab?
Alles, was Gewerbe ist, gebe ich ab.
Verstehe ich.
Also, weil es einfach zu viele kleine Klauseln sind, auch manchmal zu individuell, was einzelne Gewerbeleute machen. Baufinanzierung, so, oder generell Finanzierung von Wohnungen, alles, was aus dem Bereich angeht, Immobilienfinanzierung, gehe ich auch ganz klar ab. Ja, ich weiß, wie es im Kern läuft. Ich kann das vertrieblich aufbauen, Kunden da auch für mich gewinnen, aber ich gebe es dann einfach ab, weil es dann auf Feinheiten ankommt. Auch die ganze Kreditabwicklung, das kostet mich so viel Zeit und Energie und das mache ich dann einfach dafür zu selten, als dass ich es effizient gestalten kann.
Es ist ja immer nur wirklich so, also ich habe diesen Job Baufinanzierung 7 Jahre lang quasi als Hauptgebiet gemacht und Versicherung nebenher und selbst jetzt, wenn ich eine Baufinanzierung habe, ich gucke mir manchmal die Sachen an und denke so, in der Theorie weiß ich, was passiert, aber boah, ist der Lageplan so jetzt ausreichend, dass er noch passt oder nicht? Also ich weiß, ich muss Lageplan einreichen, aber keine Ahnung, ob der nachher funktioniert oder nicht. Und ist, wie du sagst, wenn du nicht Experte bist in dem, was du tust, dann brauchst du viel, viel, viel länger.
Genau, das ist es.
Ja.
Das bringt mir nichts, da hat keiner was von. Da gehe ich lieber Provision ab. So.
Absolut, wie sagt man so schön, 50% oder 30% von viel ist immer noch besser als 100% von gar nichts.
Genau. Hauptsatz.
Okay, was sind die Sachen, die du dann quasi in-house selber machst und warum machst du die Sachen selber?
Was sind die Sachen, die ich in-house mache? Also Beraterpflicht, Hausrat, Wohngebäude, so Grundsetting, das ist glaube ich klar, da brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Wenn es jetzt mehr von mir hinaus ist, hatten wir jetzt gerade auch in der Jungmaklergruppe, glaube ich, gebe ich weiter. So, das sehe ich auch nicht bei mir, ne? Also das ist auch eine Grenze. Aber das ist das Wesentliche bei mir. Ich habe mittlerweile einen enorm großen Kompetenzrahmen aufgebaut, was BU angeht, was auch PKV angeht, die Gesundheitsdaten einfach aufarbeiten. Enorm viel mit den Branchenexperten, die weit bekannt sind, sei es ein Tobi, den ich unfassbar dankbar bin für den Austausch, den wir in den letzten anderthalb Jahren hatten, hat mir immer wieder Input geholt, das mittlerweile auf ein gutes Level gehoben, dass ich da Leute versichert bekommen, wo vor 2 Jahren ganz kleine Ablehnung kam, einfach weil die Gesundheitshistorie schlecht aufgearbeitet war.
Also manchmal auch einfach, so. Genau, das ist immer beim Thema, das ist ja bei mir auch so, du weißt manchmal einfach irgendwann, wo du hingreifen musst und im Zweifel halt auch, wen du fragen kannst, dass Sachen funktionieren. Also es geht ja schon damit los, wie arbeite ich die Gesundheitshistorie auf und wem schicke ich die nachher auch? Also ich denke, das ist bei dir relativ ähnlich, wenn du einfach im BU fit bist, dann hast du im Zweifel halt auch Zugänge zu den Versicherungsgesellschaften, die dann besser funktionieren, wie wenn du quasi 0815-Geschäft machst und deine Voranfrage an 100 Versicherer schicken würdest.
Ja, genau. Das ist es. Wir stehen natürlich Kontakte zum einen oder anderen Versicherer und ich schicke jetzt aber auch nicht an 10, 15 das raus, weil dann sagen die Versicherer auch irgendwann alle, naja, die E-Mail-Adresse, können wir auf Blocklist setzen. Da kommt ja nur Scheiße oder nur Anfragen und kein Geschäft.
Absolut. Und sind wir ehrlich, da verstehe ich auch jeden Versicherer, dass der einfach sagt, guck mal, hier kriege ich, hier, Jonas schickt mir 10 Anträge im Monat oder 10 Voranfragen und macht 3-mal ein Geschäft. Dann hat er eine Konvertierungsquote von 30%. Und da kommst du dann halt auf die Greenlist. Und wenn du aber halt 120 Anfragen im Jahr dann schickst und nie ein Vertrag kommt, sind wir ganz ehrlich, eine einfache RIFO gucke ich als Versicherer mir von dir dann auch noch an. Aber in dem Moment, wo halt 4, 5 Seiten Anhang oder Arztberichte drin sind, verstehe ich heute auch jeden Versicherer, der sagt, ich kann hier nicht so viel Zeit investieren, weil ich weiß, ich werde sowieso kein Geschäft machen, weil diese Anfrage wahrscheinlich noch an 10 andere Versicherer geht und bei mir dann halt im Zweifel nichts hängen bleibt.
Ja, genau das ist es. Haben ja auch einige Versicherer sind ja auch dazu übergegangen, dass sie dir dann schreiben, okay, bestellt bitte einen Antrag. So.
Ja, zeig, dass es ernst meinst.
Ja, genau, zeigt das uns ernst, Mann. So, ich habe mich da vor 2, 3 Jahren mit YouTube aufgeregt, dachte so, was für eine Scheiße, was soll das, um es mal ganz platt zu sagen. Aber auf der anderen Seite kann ich die Versicherer verstehen, weil sie waren nicht preis-leistungstechnisch auf Platz 1, sondern eher drei, vier, fünf, das wissen die selbst auch in dem Bereich. Worüber diskutieren wir dann?
Ja, also, und
geben und nehmen, ne? Überall.
Und es ist ja wie, also der hatte letzte Woche selber den Fall. Da habe ich einen Kunde gefragt, warum er dann bei mir einen Termin gebucht hat. Sagt er, ja, er hat quasi im Umkreis von sich geguckt, welcher Versicherungsmakler oder Versicherungsbüro die meisten Bewertungen auf Google hat. Sag ich, okay, was heißt das jetzt konkret? Sagt, ja, hat es halt insgesamt vier Termine. Dann habe ich gesagt, du, alles cool, so und so, wir können diesen Termin, den wir es heute haben, machen wir. Ich erzähle dir so ein bisschen was über mich, ich erzähle dir, wie ich arbeite und in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und am Schluss vom Termin sagt er, ja, dann kannst du mir jetzt eine Berechnung machen. Sag ich, nee, weil deine Thematiken einfach so viel sind, dass es nichts bringt, wenn ich jetzt die Berechnung mache, drei andere Kollegen die Berechnung auch noch machen, weil ich weiß auch von den drei anderen Kollegen, das habe ich mir auch gesagt, die machen einen guten Job. Und du musst jetzt für dich entscheiden, wo fühle ich mich vom Bauchgefühl her nachher am wohlsten und machst dann einem die Arbeit und nicht jedem. Ja. Er hat sich wohl woanders besser gefühlt, weil er hat sich bisher nie wieder gemeldet. Aber da ist ja, sag mal, genau das Gleiche, wenn ich selber für mich schon entscheide, ich kann nicht für jeden Kunden alles ausführlich machen und alles prüfen und verdiene kein Geld damit, dann darf ich es, wenn man ganz ehrlich ist, von meinem Vertragspartner oder Versicherung eben auch nicht verlangen.
Ja, genau, ist so. Also vor 3 Jahren wäre ich solchen Kunden hinterhergerannt und hätte geguckt, was geht da, was geht nicht. So, mittlerweile spreche ich es auch ganz offen und ehrlich an, passt es wirklich zwischen uns oder sollten wir doch andere Wege gehen? So, und dann ist es auch gut, weil die Kunden, wo ich vor 3, 4 Jahren schlechtes Bauchgefühl hatte, das waren die nervigsten Prozesse in den letzten Jahren. Es waren immer Nervanfragen und so weiter. Ja, lernen durch Schmerz, ne?
Absolut. Ich glaube aber, da musste jeder mal durch. Wie kamst du dieser Entwicklung bei dir? Zum Sagen, ich renne niemandem mehr hinterher, sondern ich habe einen Wert.
Ich habe einen Wert. Es hat mir so unfassbar viel Energie gezogen, diese Kunden oder diese 3, 4 Kunden, die ich auch gerade benannt habe vom Anfang, wo ich einfach ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Mhm. Die haben mich einfach Nerven gekostet. Wenn die mich angerufen haben, dachte ich, oh nee, Telefonat, das dauert eine halbe Stunde hier und wir drehen uns im Kreis und am Ende kommen wir zu keinem Punkt. So. Und dieser Schmerz oder die Energie, die mir das zieht, ist mir dann einfach nicht mehr wert. So, und dann ein paar Euros mehr zu verdienen oder vielleicht auch mal ein paar tausend Euros mehr zu verdienen. So viel Geld, wie das ist und so schön das auch ist, das Geld zu haben, sich privat oder das für ein neues Projekt zu investieren, wo dann wahrscheinlich am Anfang einfach mehr Geld reinfließt bei den meisten Maklern, desto ärgerlicher wird es in den Jahren danach.
Absolut.
Also, und das war die ganz klare Erkenntnis irgendwann. Das kommt jetzt auch nicht häufig vor, aber wenn dann, ist es mir wert.
Wo ich immer wieder über die Frage stolper, weil ich mir selber nicht ganz sicher bin, was die richtige Antwort ist. Wenn ich jetzt einen jungen Makler nehme, der quasi komplett neu in dieser Branche startet, empfehle ich ihm von Tag 1 quasi wirklich zum Sagen, ich arbeite nur mit meinen Lieblingskunden? Oder sage ich ihm, mach am Anfang auch die Kunden, die dich überleben lassen? Weil ich finde, die Problematik ist ja, wenn du am Anfang zu wählerisch bist, kann es ja sein, du überlebst gar nicht so lange, dass du ins Verdienen kommst mit den Kunden, die du haben möchtest. Und im Zweifel hast du vielleicht am Anfang auch die Zeit, diese extra Meile zu gehen und dann halt doch mit dem Kunden eine halbe Stunde länger zu telefonieren, auch wenn du keinen Bock drauf hast und es eigentlich gar nicht nötig ist. Wie siehst du diesen Standpunkt?
Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. So, weil heute ist es einfach zu sagen, dass ich die Kunden damals nicht wieder nehmen würde. So, weil einfach ein gewisses Grundrauschen da ist, weil einfach auch ein ziemliches Selbstvertrauen in meine Arbeit und die Höhen und Tiefen einer Selbstständigkeit da ist, ne? So. Aber am Anfang, ich glaube, vielleicht kann man es an so, kann man das am Anfang noch mal ein bisschen differenzieren zwischen, ja, es ist nervig oder der Prozess zieht sich mit einem Kunden, weil er Termine verschiebt und so weiter. So. Aber die Kunden dann zu nehmen und die Kunden, die wirklich Fragen über Fragen stellen, jede Kleinigkeit hinterfragen, wo man sich im Kreis dreht, wo man wirklich merkt, der Gegenüber versteht es vielleicht nicht, weil ich es nicht dazwischen ins Menschliche nicht passt. Oder weil der es auch immer nicht verstehen kann. So, sind ja ganz, ganz viele Gründe haben, da nochmal so eine kleine Differenzierung zu machen. Das ist ein ganz schmaler Grat und das ist auch schwierig, aber vielleicht kann man es daran so ein bisschen festmachen. So.
Und dann gibt's, glaube ich, das war dann so, also Stand heute ist das die Definition, die ich am ehesten habe, wobei sich das echt oft ändert. Hängt es auch davon ab, ist der Kunde cool zu mir? Ja. Oder so ein Arschloch. Also, weißt du, die extra Meile zu jemandem zu gehen, wo du weißt, er versteht es vielleicht einfach nicht, aber er ist mir im Herzen ehrlich und fair, mache ich dann vielleicht nochmal lieber wie ein Kunde, der mich als Dienstleister betrachtet.
Ja. Ja, definitiv. Am Ende ist es ein ganz schwieriger Punkt, oder ganz, ganz schwierige Frage, die du da stellst. Und ich glaube, das, was am besten hilft, ist, dass jeder einfach da der andere selbst durch muss. So wie du auch gesagt hast, jeder hat, glaube ich, am Anfang das. Und es hilft dir auch enorm, da mal durchzugehen und am Anfang jedem Kunden, auch wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, einmal zu beraten und dann auch für sich selbst rauszufinden, okay, liegt es an mir, dass ich die Hürde nicht nehmen will, oder liegt es wirklich an meinem Gegenüber, dass es nicht passt? So, ich glaube, daran kann man auch ganz, ganz stark wachsen.
Absolut, wenn man diese Sachen
am Anfang mitnimmt und wenn dann am Anfang daran wachsen und nicht 5 Jahre später damit irgendwie anfangen und dann ins Überlegen kommen, weil dann wird es schwierig.
Weil ich glaube, du kommst um diese Hürde nur rum, wenn du wirklich mit Budget deine ersten 6, 12 Monate überbrücken kannst. Wenn du aber wirklich bei null oder wenig anfängst, dann bist du ja, so doof es klingt, über jede Anfrage froh.
Ja, brutal schwierig. War am Anfang einer meiner wichtigsten Punkte, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Einfach zu sagen, ich will eine gewisse Rücklage haben, dass ich hier 6 bis 12 Monate durchhalten kann, so irgendwie in der Range. Weil sonst bist du ja auch selbst irgendwann unsicher. So, das strahlt auch einen Kunden aus, dann bist du in der Wahrnehmung ganz unterschiedlich. Und dann kannst du sowas nicht mehr differenzieren, was wir gerade besprochen haben.
Und ja. 100%, und ich glaube, dann gehört es auch dazu zu sagen, das eine tun und vielleicht das andere am Anfang auch nicht lassen. Also ich glaube, es ist wichtig, am Anfang eine Fahne rauszuzeigen und zu sagen, das ist meine Zielgruppe. Also so wie du es quasi, so doof es klingt, auch gemacht hast. Aber halt trotzdem, wenn ich einer dann am Bierbrunnen auf dem Dorffest anspricht, nicht zum sagen, nee, du bist nicht in meiner Zielgruppe, ich mach dich nicht. Also bei mir ist inzwischen so, da war es ganz langsam mal Zielgruppe und vor Ort Geschäft war 50-50, also halb-halb. Inzwischen kippt es schon eindeutig Richtung Zielgruppenthematiken. Aber ich hätte ganz lange ohne, sagen wir mal, Sibylle Müller und die halt noch ein bisschen Hausrat, ein bisschen Gebäude und 2 kleine Verträge für ihre Kinder braucht, als auch quasi für meinen ehemaligen Schulkameraden der 12. Klasse, der gesagt hat, wenn ich brauche BU und ein bisschen Versicherungskruscht, nicht überlebt. Aber trotzdem ja, weiterhin die Fahne nach außen hängen, zum sagen, ich baue mir in der Sparte langfristig was auf, nimm das andere aber mit, weil sich's lohnt und ich die Zeit noch dafür hatte.
Klar, am Anfang haben wir die Zeit dafür und dann nimm es auch mit. Wenn ich da zurückdenke, wie sich die Zeit auch verändert hat, was ich wo rein investiere, klar.
Ist halt die Priorisierung wahrscheinlich völlig anders als damals.
Ja, komplett, dreht sich komplett. Aber da ist schon viel Wahres dran, wie du sagst. Ich glaub, du hast da einen ganz guten Gedankengang, auch ganz guten Weg, der, glaube ich, vielen hilft.
Ja, absolut. Jonas, dann gibt es noch eins. Ich kenne die Antwort, ich stelle die Frage trotzdem. Was war einer der größten Hebel, zu sagen, dass es dich in deinem Job weitergebracht hat, dass du jetzt hier, also oder auch die letzten Wochen, Monate einfach vor Tatendrang strotzt und einfach, ich habe immer das Gefühl, dass du Bock hast, was zu reißen. Und das hatte ich so vor, als wir uns kennengelernt haben, nicht ganz so extrem. Also gab es irgendeinen Hebel, zum sagen, der hatte ich sonst tun kommen lassen und hatte diese ganze Branche ein bisschen geöffnet, einfacher gemacht?
Ganz, ganz viel Hebel. Das ist ja ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen kleinen Bereichen immer. So, für einige gibt es diesen einen Punkt für mich. Vielleicht sagst du gleich von außen, Jonas, das war aus meiner Sicht dein Hebel. Aber das hat sich verändert. In meinem Netzwerk hat sich viel verändert. Also einfach nochmal sehr enge Kooperationen entstanden, sowohl branchenintern, die mir einfach viel Freude bereiten, wo man sich auf einem ganz hohen Level austauscht und wo ich meinem Marktalltag von profitieren kann. Dann eine Entwicklung hier in Hamburg einfach. Dass ich nochmal bei einer zweiten Firma mit unterwegs bin, wo ich auch nochmal mehr mit Maklern arbeite, auch für Makler arbeite, was mir einen ganz großen Push gibt, so, also dieses Netzwerk, das Arbeiten mit Menschen in der Branche, genau. Und ansonsten der Push in der Branche, halt diese Veränderung, so, das hatte ich ja eingangs, ich habe kurz vorher gesprochen, ich weiß nicht, ob wir es alles gesagt haben, diese stetigen Veränderungen, die jetzt einfach anstehen, wo man ständig was Neues ausprobieren kann, wo man einen neuen Kick hat, sowas zu verändern. So, ich war vor 2 Jahren mal an einem Punkt, wo ich dachte, oh, jede Beratung ist das gleiche. Ich weiß mittlerweile nicht, welche Sätze wie funktionieren, wie jemand mein Gegenüber das versteht. Wo ich echt dachte, boah, Alltag echt öde. So. Und da habe ich echt viel verändert. So, auch in der Beratung, die nochmal einen Tick individueller gemacht. Da finde ich immer noch die Sätze. Da habe nochmal andere Tools eingebaut, Automatisierung eingebaut, dass ich nicht mehr mit dem Kunden 10 Minuten telefoniere für Terminfindung, so, sondern einen Link rausschicke. So ganz viele einfache Tools und Gimmicks.
Absolut.
Adressänderung ab in der App. Hier, lieber Kunde, pass auf, ich bin dafür da, dass ich dir gute Vergleiche erstelle, dass ich die Schadenabwicklung mache, verhandle mit dem Versicherer, aber die Adressänderung liegt bei dir. So, diesen ganzen kleinen Scheißkram wegzuschieben. Ja.
Prozesse schaffen.
Ja, genau. Prozesse schaffen, Weiterentwicklung. Mhm. So rangucken, Veränderungen sehen.
Und wie gesagt, dass ich mir wieder angemaßt habe, den Hebel, den ich beobachtet habe, dass du einfach, und das ist völlig wertneutral, dieses Wort, dein Ego auf die Seite geschoben hast und gesagt, ich kann und muss nicht alles können. Ich suche mir ein Umfeld, wo jeder was Gutes kann und wir quasi gemeinsam was bewegen wollen. Und das ist ja auch was, was ich bei ganz vielen sehe, aber wie gesagt, mir bei dir auch aufgefallen ist, einfach, dass du links und rechts einfach Zeit und Geld investiert hast, um dich zu vernetzen, weil dieses Netzwerk, sei es jetzt von Maklerkollegen, sei es jetzt von Versicherungs, wie sagt man da, Mitarbeitern, ist einfach im täglichen Arbeiten brutal, brutal Gold wert.
Ja, ja, ist es, hundertprozentig. Also, da habe ich am Anfang komplett unterschätzt. Ich dachte mir, naja, reißt halt das Geschäft ein wie jeder andere hier, ne? Bei den Versicherern. Warum brauche ich Maklerkollegen? So, ich mach doch mein eigenes Ding. So, und dann einfach zu sagen, also, wie du es ansprichst, mit diesem EU das zurückzunehmen. Ich wollte am Anfang einfach alles selber machen. Ich wollte das Ding selber groß machen. Ich wollte unbedingt einen eigenen GmbH gründen und so weiter, habe ich da auch gemacht. Aber das waren am Ende ja nicht die Hebel, wenn ich rückblickend betrachte, was uns jetzt so viel, also so erfolgreich macht und was auch so viel Spaß bringt. Sondern wirklich sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, jo, ich höre anderen zu, ich nehme andere Sachen auf.
Und es ist ja wirklich ein Prozess. Also weißt du, wenn man denkt so, boah, kann ich es aber auch, warum soll ich es abgeben? Oder meine Kunden, die wollen, nein, stell dich vorne hin, sag, guck mal, ich habe hier einen Experte, der macht das mit dir. Und dann musst du halt im Zweifel auch damit leben, dass im Nachgang dein Kunde zu dir sagt, hey, die Beratung beim Jonas, das war richtig geil, wie der das gemacht hat. Dann klopft dein Kunde nicht mehr dir auf die Schulter, sondern vielleicht auch jemand anders. Aber wenn du es quasi als weiterhin ins Gesicht für deinen Kunde bleibst und sagst, ich habe hier Experten für dies, das oder jenes, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich geile Sache. Aber du musst schön über deinen eigenen Schatten springen, zum sagen, ich könnte es zwar wahrscheinlich ganz gut beraten, aber ich gebe es jemandem, der macht es auf Champions League-Niveau.
Ja, genau. Das ist, wir haben eben darüber gesprochen, über Finanzierung, so Immobilienfinanzierung. Ich habe vor, das war eine meiner ersten Kundinnen, die hat damals gesagt, nachdem ich sie erst zu einer Finanzierung beraten habe und dann zum Thema Geldanlage, Investment, sagt sie, du hast krass, du bist bei Geldanlage, Investment bist du viel leidenschaftlicher, du bist viel mehr dabei, es macht viel mehr Spaß, dir zuzuhören und so weiter. Das war rückblickend, hätte ich damals schon aufnehmen müssen und sagen müssen, okay,
ja.
Finanzierung weg, gibst du ab, Weiterempfehlung machst direkt deine Stärken, was du das investen. Und sie hat damals auch BU gesagt, das waren so damals schon die Themen. Das ist jetzt 5 Jahre her, so hätte ich das damals einfach schon so eingeschätzt, eingeordnet. Wäre ich ein Tick schneller gewesen und hätte wahrscheinlich auch einen Tick mehr Spaß an der einen oder anderen Beratung gehabt.
Aber ist ein Prozess, 100%. Nur mal schön zur Klarstellung, Jonas, weil ich weiß, du bist HSV-Fan. Champions League-Niveau ist quasi das, was die 3, 4 besten Vereine in der Bundesliga spielen können, weil sie sich dafür qualifizieren.
Okay, ist das so?
Ist so, ja. Ich weiß, das kennen wir bei euch im hohen Norden nicht, aber ich dachte, ich mach schon die Klarstellung.
Ja, okay, ich finde das gut. Ich finde das gut. Auch danke dafür, dass du mich da auffassend weiterzuentwickeln, auch in der Greifbarkeit. Aber ich glaube ja, dass wir nächste Saison, also übernächste Saison Champions League spielen. Wir sind jetzt wieder Bundesliga-Maschinen jetzt direkt durch. Das wird schon alles werden.
Ich drücke euch auf jeden Fall. Ich musste jetzt schön diesen wie sagt man da, diesen Einwurf, den musste ich jetzt machen. Wir sind eigentlich auch. Wir sind durch. Ich habe meinen roten Faden abgearbeitet. Gibt es, Jonas, noch was, was du quasi jetzt einfach da draußen ganz plump jedem empfehlen könntest oder sagst, mach das oder mach X und Y wird besser?
X und Y wird besser. In den letzten Wochen habe ich festgestellt, dass ich kam aus dem Strukturvertrieb mal. So ein Strukturvertrieb ist ja ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, dieses Chakra. So, und da ist auch ganz, ganz viel von hilfreich, muss man sich für öffnen. Und als ich da raus bin, habe ich so die letzten 3 Jahre gedacht, oh, was für ein Schwachsinn, brauchst du alles nicht mehr. Jetzt war ich vor 4 Wochen beim Greater Festival, so Gedankentanken, wer es kennt, und habe daraus eigentlich mitgenommen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, neben dem, was man im Business macht, also das Netzwerk, was du eben auch angesprochen hast, dieses Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe in den letzten 2 Jahren, aber auch sich selbst nicht zu verlieren, wirklich auf sich selbst mal zu schauen. Ego-Thema. Gut, das ist ein Thema, wo ich mich mit mir selbst, beschäftigt habe. Aber selbst nochmal zu gucken, wie reagiert man auf gewisse Dinge? Wie geht man mit gewissen Dingen um? Wie geht man mit Höhen? Wie geht man vor allem mit Tiefen oder mit Höhen um? Und dann, wenn danach ein Tief kommt, ich glaube, das hat jeder mal, da nochmal so ein bisschen in sich reinzuhören, sich selbst zu beschäftigen, auch wenn viele denken, ja, so eine Esoterik-Scheiße brauche ich nicht. Das macht was mit einem. das lässt einen anders aufstehen, das lässt auch einen anders darauf reagieren, wenn man einen Storno bekommt, wenn ein Kunde was absagt, dass man mich da nicht so reinsteigert. So, das habe ich lange unterschätzt und das hat mir damals viel gebracht und jetzt auch wieder enorm viel, seitdem ich wieder ein bisschen mehr den Fokus drauf lege und ich mache es nur 5 Minuten am Tag, so ein bisschen durchzugehen. Was beschäftigt mich, was ist das Grummelt da in mir?
Fühle ich, also hättest du mir vor 10 Jahren das erzählt, hätte ich gesagt, boah, wie du sagst, geh mir weg damit, braucht kein Mensch und ich bin der Stärkste, der Coolste, der Schönste, ich muss mich nicht mit mir selber oder meinem Geist beschäftigen. Hier aber ist quasi Schleichwerbung. Ich habe mit Nico Vogt jetzt mal ein paar Mal ein Mentoring gemacht und es bringt dir einfach was, weil du einfach dir nochmal ganz anders auf Sachen dich einlassen kannst und dir auch selber erschließt. Also für mich war das echt brutal hilfreich. Ich habe aber diese Blockade in meinem eigenen Kopf lösen müssen, sagen, ich lasse mich drauf ein. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, wenn du dich unternehmerisch weiterbilden möchtest. Passendes Beispiel, waren gestern Abend bei ich und ein guter Kumpel beim Squash, ich habe ihn eingesammelt und bei einem anderen Kunden vorm Haus stand quasi auf dem im Hof hinten drin ein Auto von der AXA. Vor 2, 3, 4, 5 Jahren hätte ich heute Nacht nicht gut geschlafen. Einfach, weißt du, weil du Gedanken gemacht hättest, hast du das falsch gemacht in der Beratung, wechselt er jetzt wieder mit allen Verträgen zu AXA. Und gestern bin ich dann inzwischen so weit zum sagen, okay, wenn es so ist, dann ist es so, aber es macht mich jetzt wieder zu einem schlechten, noch zu einem besseren Berater und wenn ein Storno kommt, bringt er mich im Zweifel auch nicht um, weil ich es inzwischen geschafft habe, Rücklagen zu bilden und es nicht mit meiner Person zu verbinden. Also ist schon ein Riesenunterschied, wo du in deinem Leben und auch in deinem Geist stehst, wenn du sowas dann siehst. Aber ich habe das gestern so gesehen und mich echt kurz überlegt, rege ich mich jetzt drüber auf und dann so, bringt nichts.
Kannst du gar nicht beeinflussen.
Und vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Weißt, vielleicht ist es ja bloß beim Opa zum Geburtstag oder so. Aber es hätte mir vor vielen Jahren hätte es mir Sorgen gemacht.
Ja, ich hatte gleiche Story, da war ich 1,5 Jahre in der Branche und dann stand da auch ein Auto von der Württembergischen so und ich dachte, nee, auf dem Hof, beim guten Kunden, wie kann das jetzt sein? Und gar nichts damit zu tun, völlig fernab, so das war einfach nur ein Auto, was er sich geliehen hatte, kurzzeitig von einem Bekannten und davon wieder ein Bekannter und ich denke da, oh nein, was hast du falsch gemacht in der Beratung, dass der sich jetzt doch mit jemand anders zusammensetzt.
Ja, aber gehört dazu und finde ich schön, dass ich nicht der Einzige bin, der bei sowas dann solche Gedanken hatte.
Ja, ist so. Ich glaube, am Ende relativ viele Leute ähnliche Gedanken. Man spricht nur nicht drüber, aber man denkt, ich bin der Einzige und wenn ich das jetzt erzähle, was denken die dann über mich? Das ganz abgedenke ist.
Absolut, aber ich finde, das ist ja das, was einen menschlich macht und was ich glaube, was auch gar kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sowas auch teilt und auch ehrlich zugibt. Es geht ja nicht immer darum zu sagen, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer ist der Stärkste. Ist ja bei deinen LinkedIn-Beiträgen auch ganz oft so, dass es nicht darum geht, was du alles geil gemacht hast, sondern auch im Zweifel, was vielleicht nicht optimal läuft oder was in Zukunft anders gemacht werden sollte. Und ich glaube, das gibt einen riesen Mehrwert, weil es sich menschlich erscheinen lässt in der Bubble, wo ganz, ganz oft eben nur darum geht, wer ist der Geilste und wer mit 30 kein Porsche fährt, ist eh ein Versager.
Ja, genau. Dicke Rolex, 30.000 im Monat muss ich machen, sonst bin ich schlechter Mensch.
Ja, genau so.
Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen verlösen und ich glaube, da werden wir auch oft blind. Vor allem auf LinkedIn, leider.
Absolut. Und in diesem Sinne, das war das letzte Kompliment, das du heute von mir bekommen hast, dass ich diesen Auftritt sehr, sehr mag, weil er sehr, sehr menschlich ist. Wir sind mit dem Makler- und Vermittler-Podcast für heute durch. Daher sage ich, Jonas, schön, dass du da warst. Makler- und Vermittler-Podcast, over and out.